Ich bin Dagmar Wegner, ich bin Pastorin in Berlin, aber ich komme ursprünglich aus Bremen und habe in Oldenburg studiert. Von daher sage ich auch in Berlin immer noch Moin und die Leute gucken immer ein bisschen komisch, aber das macht ja nichts. Ich bin seit 17 Jahren Pastorin einer Baptistengemeinde in Berlin und zwar in Berlin-Schöneberg. Und wir sind eine relativ große Gemeinde von fast 700 Mitgliedern und ich habe nach wie vor sehr viel Spaß in meiner Arbeit und wenn ihr mal nach Berlin kommt, dann kommt gerne bei uns vorbei. Also Baptisten Schöneberg, kann man googeln, dann findet man uns. Bei dieser Ostersingwoche oder bei den Ostersingwochen, die wir so erleben gemeinsam, gibt es immer Andacht, morgens und abends. Und ich habe mal die Ehre, dass ich diese Andacht gehalten darf. Ich habe da sehr viel Spaß dran. Und in diesem Jahr sind wir ein bisschen den Spuren des Reich Gottes in Gleichnissen gefolgt. Also wir haben uns Gleichnisse angeschaut, die uns etwas darüber verraten, wie dann das Reich Gottes in dieser Welt vielleicht ist. Und ihr, die ihr bei der Ostersingwoche wart, ihr werdet vielleicht den einen oder anderen Gedanken erkennen oder wiedererkennen. Letztlich ist ja die Antwort immer auf alle Fragen Jesus, von daher kriegt ihr das dann auch gut hin. Und heute möchte ich mit euch über das wohl bekannteste Gleichnis des Neuen Testaments nachdenken. Und zwar über den verlorenen Sohn, so wird es genannt, der verlorene Sohn. Und ich erzähle euch die Geschichte ganz kurz. Der Bibeltext ist sehr lang, deswegen erzähle ich euch einfach nur noch mal so, damit ihr euch orientieren könnt. Jesus beginnt mit: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der eine der Söhne möchte vorzeitig sein Erbe ausgezahlt bekommen. Und als er das bekommt, geht er mit diesem auf und davon. Und er gibt alles aus. Er verprasst das, wie das im Text heißt. Und dann werden die Zeiten schlecht. Und er landet in der Gosse, weil er nichts mehr hat. Und seine Freunde sind dahin und sein Reichtum ist dahin, alles Feiern ist dahin, nichts ist mehr für ihn so, wie er es eigentlich bräuchte. Und als er in der Gosse landet, denkt er darüber nach, dass er noch einen Vater hat, der ihn eigentlich immer ganz gut versorgt hat, den er geliebt hat und er findet es eine ganz gute Idee, plötzlich wieder zurück zu nach Hause zu gehen, zu seinem Vater. Und dort wenigstens als Tagelöhner zu arbeiten. Tagelöhner, das waren die Leute, die halt eigentlich ganz unten in der ganzen Kette standen. Aber er sagte, Tagelöhner bei meinem Vater, denen geht es besser als mir hier. Und er macht sich auf den Weg. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass er auf diesem Weg die ganze Zeit immer gesagt hat, ich bin es nicht wert, Vater. Dass er sozusagen immer getestet hat, wie mache ich das am besten. Ich bin es nicht wert, Vater. Und dass er das so auf dem ganzen Weg immer wieder gesagt hat zu sich selbst. Und dann, als er in Sichtweite des Hauses kommt, wo sie gewohnt haben, wo sie wohnen, da bleiben ihm vielleicht die Worte ein bisschen im Hals stecken. Denn dann sieht er auf die Ferne, wie sein Vater von der Haustür aus auf ihn zurennt mit fliegenden Kleidern und ihn umarmt, stinkend und dreckig wie er ist. Und er kommt wieder zu Hause an. Und sein Vater sagt, ich gebe ein großes Fest für dich, denn du bist zurückgekommen. Du bist nicht verloren geblieben. Der ältere Bruder wird eifersüchtig und nutzt um. Und man sieht ihn auf dem Bild, das ist in diesem Bild derjenige, der da hinten so aus der Dunkelheit so ein bisschen hervorguckt, ganz distanziert, der ist eifersüchtig, weil doch jetzt ein Fest gefeiert wird für seinen nichtsnutzigen Bruder, der noch nichts geleistet hat für das Ganze. Und der Vater sagt, mein liebes Kind, es ist doch ein Fest wert, wenn dein Bruder wiederkommt, du warst immer bei mir. Aber jetzt kommt einer zurück, der verloren war. Ist das nicht wundervoll? Dieses Bild, was ihr seht, das ist von Rembrandt und ich habe euch das nochmal klein ausgedruckt, damit ihr vielleicht die Details nochmal ein bisschen genauer angucken könnt, zu Hause oder auch hier, wie ihr wollt. Und Rembrandt hat diese Szene gemalt von dieser Rückkehr des Sohnes. Und das ist wohl, ich habe es leider noch nie im Original gesehen, ist ein riesiges Gemälde, mehrere Meter hoch, 2 Meter, glaube ich, oder so. Und er hat da ganz viel reingelegt in dieses Bild. Und Rembrandt war ja ein König des Lichts, könnte man sagen, nicht im christlichen Sinne, sondern im malerischen Sinne tatsächlich. Wenn ihr euch das Bild anguckt, das Licht geht eigentlich vom Gesicht des Vaters aus und beschreibt die ganze Szene. Und das ist ganz typisch für Rembrandt, er hat die Winkel und die Blickrichtung auf sein Bild immer so gestaltet, dass man das Wichtigste sozusagen automatisch angucken muss. Und dieses Bild symbolisiert die absolute Liebe des Vaters zum Sohn. Und diese Hände, die auf den Schultern liegen, halten diesen Sohn ganz fest. Und Rembrandt hat das Bild so gemalt, dass eine Hand eine weibliche Hand ist und die andere Hand eine männliche Hand. Man kann das ein bisschen sehen, die eine sieht so ein bisschen schlanker aus als die andere. Und das hat er tatsächlich natürlich mit Absicht gemacht, weil ihm wichtig war, deutlich zu machen, Gott ist nicht nur Vater, sondern Gott ist auch Mutter, Gott ist Eltern, könnte man sagen. Dieser Vater hat etwas sehr Wertvolles wiedergefunden, etwas, was er nicht vermissen will, sondern was er unbedingt bei sich haben will. Und Jesus macht mit dieser Geschichte deutlich, dass wir ihm, dass wir Gott unendlich wertvoll sind. Wir sind es im Wert, dass wir alle, dass er sich auf die Suche nach uns macht. So wertvoll sind wir für ihn. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Zusammenhang mit anderen Verlorenheitsgleichnissen, wo jemand losgeht und etwas sucht. Dies ist das Einzige, wo etwas zurückkommt automatisch. Aber dieses Gleichnis macht deutlich, wir sind es wert, gefunden zu werden. Wir sind es wert, nach Hause zu kommen und mit offenen Armen empfangen zu werden. So wertvoll sind wir Gott. Und stellt euch doch mal vor, wie fröhlich wir diesen Vater, wie fröhlich wir Gott damit machen, dass wir uns von Gott lieben lassen. Da wird eine Party geschmissen in dem Moment, wo wir uns von Gott lieben lassen. Und ich glaube, dass unsere Schuld Gott gegenüber nicht ist, dass wir Gott nicht genug lieben, sondern dass wir Gott seine Liebe zu uns nicht glauben. Das ist zutiefst die Schuld, die menschliche Schuld, dass wir Gott nicht glauben, dass er uns liebt. Wir kämpfen immer wieder darum, in unserem Leben Gott zu finden, Gott zu erkennen, Gott zu lieben. Und das ist auch alles wichtig und gut. Und wir versuchen ganz oft alles zu vermeiden, was uns irgendwie von unserer Gottheit entfernen könnte. Aber im Grunde geht es doch darum, dass Gott die ganze Zeit auf dem Weg zu uns ist, um uns zu finden. Das ist das Ziel Gottes. Henry Naun, ein Theologe, schreibt in einem Buch über dieses Bild, die Frage ist nicht, wie kann ich Gott finden, sondern wie kann ich mich finden lassen. Und die Frage ist nicht, wie kann ich Gott erkennen, sondern wie kann ich mich von Gott erkennen lassen. Die Frage ist nicht, wie kann ich Gott genug lieben, sondern wie kann ich mich von unserem Gott lieben lassen. Gott macht es maßlos glücklich, wenn wir uns lieben lassen. Wenn wir das zulassen, wenn wir uns hingeben dieser Liebe und uns da reinwerfen in diese Arme. Und Gott stößt damit etwas an, mit seiner überbordenden Liebe zu uns, und zwar, dass wir jeden Tag wieder neu werden können. Dass wir jeden Tag wieder nach Hause kommen können, jeden Tag wieder aufs Neue. Denn wir sind Gott so wertvoll, dass Gott uns zutraut, dass wir uns ändern können. Dass wir uns verändern können und immer wieder auf den Weg gehen. Bei diesem Bild und bei diesem Text ist ja immer so die große Frage, mit wem identifiziere ich mich? Und in dem Bild habt ihr ein paar Möglichkeiten, könnte einer der Söhne sein oder auch da von den Zuschauern jemand. Und ich weiß, dass wir das so gewöhnt sind, dass wir uns immer mit einem der Söhne unbedingt irgendwie identifizieren. Also entweder wir haben dieselbe Geschichte wie der verlorene Sohn oder wie der ältere Sohn. Und vielleicht gibt es auch welche, die sich mit beiden identifizieren. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn sozusagen hat aber noch eine Person, mit der wir uns allerdings eher ungern identifizieren. Und das ist der Vater. Werdet wie dieser Vater. So wie er sind Menschen im Reich Gottes nämlich. So wie dieser Vater. Ah, jetzt aber gut, ne? Jetzt hast du aber den Vater identifiziert. Der Vater ist doch immer Gott. So gehört sich das doch. Der Vater ist doch immer Gott. Und das ist ein erschreckender Gedanke, dass Jesus uns dazu aufrufen könnte, zu werden wie dieser Vater. Dass das ein Ziel ist dessen, wie wir auf dem Weg mit Gott unterwegs sind. Die beiden Söhne, die sind so schön menschlich, die sind so wie wir. Ne? Das ist total angenehm irgendwie, auch ein bisschen, auch wenn man sich ein bisschen schlecht fühlt, wenn man der Ältere ist, aber trotzdem. Der Vater, der ist doch zu gnädig, der ist doch zu lieb, zu warmherzig, als dass wir so sein könnten. Und das stimmt auch. Ich glaube auch nicht, dass wir bis ins Letzte irgendwann so sind wie der Vater. Aber ich glaube, dass Jesus uns dieses Gleichnis erzählt, damit wir diesen Weg einschlagen. Der Vater ist sozusagen das Ziel dessen, wo wir hinwollen, wo wir hinleben wollen, wo wir uns von Gott hinlieben lassen wollen, könnte man sagen. Und wir sollen von Kindern zu erwachsenen Erben und Erben der Barmherzigkeit werden, die Gott uns schenkt. Und zwar, damit wir selber barmherzige Väter und Mütter, damit wir selber barmherzige Eltern werden für andere. Damit wir das weitergeben können, was wir erlebt haben. Jesus sagt an einer anderen Stelle in der Bibel, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Darum geht's. Und das ist ganz schön schwer. Finde ich zumindest. Denn barmherzig zu sein, mit den Menschen, die mich doch so sehr nerven, ist echt hart. Und zu sagen, ja, ich lasse das los und nehme dich in meine Arme, das ist nicht so einfach. Das Gute ist, dass uns das Gleichnis auch ein bisschen lehrt, wie man Barmherzigkeit lernen kann. Und dazu erzähle ich euch vier Schritte. Und der erste Schritt, glaube ich, was wir lernen können, ist Traurigkeit. Und das klingt jetzt eben traurig, aber der Vater in diesem Gleichnis ist über das Verhalten beider Söhne zutiefst traurig. Der ist nicht sauer oder verknatzt oder so, sondern der ist erstmal traurig. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir als christliche Gemeinschaften über die Traurigkeit dieser Welt auch gemeinsam weinen. Wenn wir darüber nicht einfach hinweggehen und sagen, naja, Gott wird es schon richten. Denn diese Welt ist für viele Menschen extrem grausam. Viele Menschen erleben jeden Tag, dass sie missbraucht, vergewaltigt, gemordet werden in dieser Welt. Und unser Amt als die, die ganz viel davon vielleicht nicht erleben oder vielleicht auch erleben, ist aber, dass wir darüber traurig sind und über diese Welt weinen, so wie Jesus das getan hat. Und Traurigkeit entsteht immer da, wo ich mir bewusst Zeit nehme, die Welt, die anderen Menschen und auch mich selbst zu betrachten und zuzuhören und das auch an mich heranzulassen. Und das nicht im Sinne von, dass ich ständig unter einem Druck lebe und denke so, oh nein, jetzt heute war ich noch gar nicht traurig über die Welt oder so, sondern das ganz bewusst auch zu machen. Und ansonsten auch fröhlich unser Leben leben, aber das trotzdem auch immer wieder zu tun. Das Leid in meinem Leben und im Leben anderer und auch bei dem am anderen Ende der Welt hängt mit so vielen kleinen und großen Entscheidungen zusammen, die wir als Menschen mit unserer geschenkten Freiheit immer wieder treffen gegen uns selbst und auch andere. Und Traurigkeit entsteht da, wo ich die Augen davon nicht verschließe. Selbst vor dem Leid der Person, die mich vielleicht verletzt hat. Und auch darüber zu weinen. Das Herz schwer werden zu lassen. Denn ich glaube, wer traurig darüber ist, der lernt Vergebung. Der lernt, anderen zu vergeben. Und das ist der zweite Schritt, was uns der Vater lehrt. Barmherzigkeit lernen und wie der Vater werden, das bedeutet, immer und immer wieder zu vergeben. Und das, finde ich, ist fast das Härteste, was Gott uns beibringen kann. Dass wir selbst unseren Feinden auch vergeben können. Und natürlich sagt mein Mund sehr schnell, ja, ja, ich vergebe dir oder ja, ich weiß, dass es dir leid tut. Aber mein Herz braucht manchmal Jahrzehnte, vielleicht ein Leben lang, um Dinge vergeben zu können. Und es gibt Dinge, davon bin ich auch überzeugt, die kann ich nicht vergeben. Auch das gibt es. Aber das zu lernen, ist, glaube ich, ein erster Schritt. Und die Vergebung des Vaters in diesem Gleichnis ist ohne Bedingung. Er verlangt nicht mal Dankbarkeit von seinem Sohn. Es gibt diesen Satz, vergeben und vergessen. Und ich muss euch sagen, ich glaube diesen Satz nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Dazu gibt es meiner Meinung nach zu tiefe Verletzungen und tiefe Wunden, die ein Mensch dem anderen zufügt. Aber ich glaube daran, dass ich selbst heil werden kann und anderen ihre Schuld vergeben kann. Ich glaube, dass ich das lernen kann. Nicht bei allen. Und ich glaube auch nicht, dass alles vergeben und vergessen werden muss. Oder vergeben werden muss. Aber ich glaube, dass da, wo ich diese Fähigkeit erlerne, auch Dinge zu vergeben, dass ich dann wirklich frei werde. Und das muss nicht groß und dramatisch sein. Auch die ganzen kleinen, nervigen und ätzenden Fehler müssen vergeben werden. Vergebung bedeutet, anderen, mir selbst, den Raum zur Veränderung und die Zeit zu geben, die wir für diese Veränderung brauchen. Vergebung bedeutet, einen Freiraum zu schaffen, in dem wir aufatmen können. Das Dritte, was wir von diesem Vater lernen können, ist, verschwenderisch zu lieben. Das tut er nämlich. Wir haben in der Osterwoche ganz viele Lieder darüber gesungen, wie schön die Natur ist und wie wunderbar das Leben sein kann. Und das sollen wir auch, das ist gut, weil uns das deutlich macht, wie verschwenderisch Gott ist. Gott ist der Großherzigste im ganzen Universum. Und wir als Menschen sind oft gewöhnt, in anderen Denkmustern unterwegs zu sein. Eine Hand wäscht die andere, eine Krähe schlägt der anderen nicht kein Auge aus, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das funktioniert im ganz Großen wie auch im ganz Kleinen, wie wir wissen. Aber diese Vaterfigur, die zeigt uns, dass es anders geht. Dem anderen Menschen gegenüber großherzig zu sein, kommt aus dem Bewusstsein heraus, dass wir letztlich alle von der gleichen Art sind. Wir alle sind aus demselben Staub gemacht. Wir alle. Wir hier drin, alle da draußen, alle derselbe Staub. Und das ist es, was uns mit jedem Menschen in dieser Welt verbindet. Und was wir einander tun, das tun wir auch immer irgendwie uns selbst an. Liebe, die wir nicht verschwenden, die wir nicht weitergeben, sondern die wir irgendwie für uns behalten wollen, die wird irgendwann ganz schal und modrig. Die fängt irgendwann an zu stinken. Und Liebe ist immer da lebendig und macht uns lebendig, wenn wir sie weitergeben und wenn wir sie an andere verschenken. Dann verändern wir uns und die anderen auch. Und auch hier, das ist nicht leicht, aber heilend. Und es bringt uns dazu, uns zu freuen. Das ist nämlich der vierte Schritt, der bei allen Verlorenheitsgleichnissen da ist, die Freude. Es gibt Feste bei jedem Verlorenheitsgleichnis. Und der Vater sagt zweimal, dass wir uns freuen sollen und feiern, wenn etwas Verlorenes gefunden wird. Und überall in dieser Welt, innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde, gibt es Spuren des Reiches Gottes zu entdecken. Gott gibt Hoffnung für diese Welt. Und er gibt uns nicht auf. Und er freut sich über jeden kleinen Schritt, den wir tun und den anderen tun. Und wie könnten wir dann diejenigen sein, die daneben stehen und sagen, nein, das ist ja jetzt kein Grund zu feiern. Ne? Menschen vergeben einander. Manchmal nach jahrelangem Streiten. Jeden Tag passiert das in dieser Welt. Menschen beten gemeinsam. Feiern Gottesdienste, wachsen im Glauben. Menschen sind einfach nur freundlich zueinander. Auch das passiert sogar in Berlin. Und Menschen bauen unglaubliche Hilfssysteme auf, um sich gegenseitig zu tragen und zu stützen. Es gibt viele Zeichen auch der Hoffnung für diese Welt und in dieser Welt. Und wir dürfen und wir sollen uns über all das freuen. Freude ist eines der wichtigsten Zeichen der Kinder Gottes. Denn sie ist ein Zeichen dafür, dass wir frei sind. Wir von der Ostersingwoche, wir stehen ganz häufig dann hier vorne und ihr seht ja den Martin nicht, wenn er mit dem Rücken zu euch steht. Aber Martin steht ganz häufig da und grinst uns an und versucht uns dazu zu bringen, auch zu lächeln. Und ich glaube, das ist, ja, ich will jetzt nicht Martin mit Gott vergleichen, aber es hat schon ein bisschen was davon. Dieses, ich gebe euch die Freude weiter, damit ihr sie wieder in die andere Richtung weitergeben könnt. Genau darum geht es. Freude ist ein Zeichen davon, dass wir frei sind. Und es gibt vieles, was uns zwar abhalten kann, irgendwie zu werden wie der barmherzige Vater. Zum Beispiel Groll gegen andere, Angst, sich total lächerlich zu machen, Hass auf einen Menschen, der mich verletzt hat. All das gibt es. Macht dir, weil es doch immer noch so schön ist, den anderen zu kontrollieren. Und du kannst dich selber fragen, was hält dich eigentlich zurück? Was hindert dich daran, diesen Weg zu gehen, diesen Weg des Vaters zu gehen oder ihn auch nur mal auszuprobieren? Mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich mich auf diesen Weg mache. Gott hat uns zuerst geliebt. Gott hat uns wie dieser Vater seinen Sohn angenommen und geliebt. Und wir wissen nicht, was mit diesen Söhnen danach passiert ist. Aber ich stelle mir gerne vor, dass sie selber sehr gute Väter geworden wären. Und Gott, unser Vater, unsere Mutter, ist für uns und ist mit uns und gibt uns nicht auf. Und darum dürfen wir uns in die Arme Gottes werfen und wirklich Reich Gottes in dieser Welt leben, indem wir uns auf diesen Weg machen. Amen.